Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallihallo, liebe Nibbler und Nibblerinnen. Weihnachten steht jetzt schon direkt davor. Ein Tag noch, dann ist Heiligabend. Einmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Stockholm-Syndrom-Tag. Ja, das Stockholm-Syndrom hat eigentlich direkt vom ersten Moment an gezogen. Weil, wie soll man das sonst noch nennen? Ich bin jetzt seit einer Woche hier in Werneck. Ich gebe zu, die Erwartung, dass ich, wenn ich hier im Werneckner Außenstudio bin, in der alten Heimat, dass ich dann jeden Tag mindestens 200 bis 300 Dutzend Folgen raushau, weil ich hier so super produktiv bin, hat sich vielleicht diesmal noch nicht ganz so erfüllt. Aber nun ja, man kann ja auch nicht immer liefern. Ist ja nicht so, dass ich da eine Verpflichtung habe. Muss ich auch nicht. Also, ne, ich mach das ja. Ihr kickt schon. Keine Angst. Ich vergesse euch nicht. Ich rede ja gern. Ich habe neulich eine Stunde im Wald geredet und habe anschließend gemerkt, das war nicht gut. Das ist eine Aufnahme für den Giftschrank, weil ich über Sachen geredet habe, über die ich noch so viel zu viel dicht dran war. Und dann, wenn ich das veröffentlicht hätte, hätte ich Leute verletzt. Aber wirklich. Und das, dann nehme ich lieber in Kauf, dass von der Stunde, die ich da geredet habe, 50 Minuten, die niemand verletzt hätten und eigentlich ganz geil waren, auch im Giftschrank landen. Aber für die 10 Minuten, die ich in Sekundenhäppchen zum Teil hätte rausschneiden müssen. Das wäre, zum ersten Mal wäre es furchtbar gewesen, das zu schneiden. Das hätte ganz schrecklich geklungen. Und zweitens, nee, kann ich nicht, will ich nicht. Das darf ich mir selber auch nicht erlauben, finde ich. Also, ich bin ja hier bei meiner Familie und habe da natürlich auch nur mit meiner Familie Kontakt. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, das Thema Vorweihnachtszeit, das ist jetzt hier das Thema, über das ich heute reden will, das Vorweihnachts-Stockholm-Syndrom so zu gestalten, dass ich jetzt entweder das Thema die Familie so weit wie möglich ausklammere oder da sehr vorsichtig bin. Ich bin einfach noch viel zu dicht dran und wenn ich da jetzt was sage, wo ich emotional noch nicht richtig, das noch nicht die Möglichkeit hatte, das zu verarbeiten und ein bisschen Distanz dazu zu kriegen, dann sage ich wirklich Sachen, die kränkend sind, weil sie halt häufig auch einfach gar nicht stimmen können. Man ist emotional, subjektiv so noch so involviert, dass man den Abstand, die andere Seite auch mal im Kopf zu Wort kommen zu lassen, gar nicht, das kann ich momentan noch nicht so richtig gut. Vielleicht geht es heute besser als gestern oder vorgestern, als ich da beim Spaziergang mich mal eine Pause gemacht habe und echt, ich saß da im Werneckner Wald. Tolle Stelle, wunderschön, hätte eine fantastische Aufnahme sein können, es war sehr ruhig. Jetzt sitze ich hier im Werneckner Schlosspark, auch wunderschön, Blick auf das barocke Schloss. Das ist immer schön und es ist hier nichts los und es ist friedlich und da kommt ein Spaziergänger, der darf sich gleich wundern. Aber na, so muss man halt hier. Das hätte im Wald auch jederzeit passieren können. Da bin ich auch jemandem begegnet, den ich irgendwie erkannt habe, aber nicht so richtig. Ich habe ihm zugenickt und ich habe nur seine Nase gesehen, die aus einer Fahrradmontur herausgeschaut hat. Es hätte eine bekannte Nase sein können, aber man weiß es nicht. Nun ja, Weihnachten, Stockholm-Syndrom. Hat direkt vom ersten Tag an gezogen. Ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, ich werde Weihnachten die ganze Zeit hassen und verabscheuen und den Grinch oder den Scrooge spielen. Und gleichzeitig habe ich aber auch schon für das gemeinsame Fernsehabendprogramm, weil ich mir mit meinen Eltern gerne irgendwelche schönen Filme anschaue, die ich dann halt auch aussuche, sondern nach, dass sie uns allen gefallen können, aber auch, dass ich sie gerne sehen will, habe ich halt auch schon ein paar Weihnachtsfilme ausgesucht, so welche, die ich dann auch gerne sehen will, wie eben Christmas Carol, also die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens mit Patrick Stewart, was mir ja neulich dankenswerterweise ein lieber Hörer, Isador, glaube ich, geschenkt hat, die DVD. Und oder noch so ein paar andere Sachen, die, was weiß ich, Nightmare Before Christmas, damit man nicht auf das Weihnachtsprogramm aus dem Fernsehen zurückgreifen muss oder den ganzen Schmalz oder das alles. Das ist halt dann so eine Sache, da hat man dann, auf den kleinen Prinzen habe ich nun wirklich gar keinen Bock. Kleinen Moment, ich mache eine kurze Pause, damit er an mir vorbeischlurfen kann, der Schwarzjäger. Hallo? Ja, er hat mich etwas irritiert, beäugt und etwas verunsichert. Das war auch dem Gang nach. Wahrscheinlich ein Patient hier aus dem Krankenhaus, aus der orthopädischen Abteilung. Die machen hier dann gerne Spaziergänge. Das ist auch wirklich toll hier, wenn man hier in dem... Also das Schloss Werneck ist eigentlich ein Krankenhaus schon sehr, sehr lange, obwohl es immer noch das original barocke Schloss ist. Die Schlösserverwaltung von Bayern hegt und pflegt das auch. Aber die Innenräume sind, glaube ich, bis auf einen Raum nicht mehr original erhalten, sondern eben zum Krankenhaus umfunktioniert. Und ich habe da auch schon mal Zeit verbracht. Da war das in den 90ern nicht so angenehm. Toilette irgendwo auf dem Gang, wenn du da dich nicht bewegen kannst. Danke der Nachfrage. Mittlerweile ist das ein sehr luxuriöse Zimmer. Ich hab da, mein Vater war da schon ein paar Mal. Kann man sehr empfehlen, generell. Also wenn man nach Werneck kommt, da ins Krankenhaus eingeliefert wird. Ja, ist also auch medizinisch, glaube ich, ganz gut zu empfehlen, die verschiedenen Abteilungen. Und hat ein sehr gutes Café, das Café Balthasar. Keine Werbung, obwohl es ist so Mund-zu-Mund. Es ist Mund-zu-Mund-Propaganda, aber keine bezahlte Werbung. Aber nett, man schaut, dann sitzt da auf der Terrasse und schaut in den Schlosspark. Ist eigentlich die netteste Adresse, um in Werneck einen Kaffee zu trinken, ist das Wernecker Schloss. Also da sitze ich jetzt hier. Und der Mensch, der gerade an mir vorbei war, war offensichtlich ein Patient, dem ich das sehr gönne, dass er hier in diesem wunderschönen großen Park spazieren gehen kann. Vor allem, wenn man davon ausgehen darf, dass er jetzt über Weihnachten hier drin sitzt. Egal, wie man zu Weihnachten steht im Krankenhaus, möchte man es dann doch nicht verbringen müssen. Hätte ich jetzt auch nicht gewollt. Hätte ich ja letztes Jahr letztes Jahr noch geklappt, dass ich noch über Weihnachten im Schloss, im Schloss, das ist auch sowas, eine Wernecker-Formulierung, im Schloss, da weiß man schon, im Krankenhaus oder in der Irrenanstalt. Also so hat man das damals zu meiner Kindheit noch gesagt. Im Schloss war in der psychiatrischen geschlossenen Abteilung, weil die gibt's hier auch. Im Schloss war das Synonym für in der Klapse. Nicht nett. Aber so waren sie damals, die damaligen Zeiten. Früher TM. Und nun, also mit dieser zwiegespaltenen Einstellung zu Weihnachten bin ich dann gereizt auch, weil über große Menge Cortison bis zum Stehkragen voll, dann ist man total überreizt und bemüht sich von vornherein. Nun ist es dann auch so, habe ich jetzt tatsächlich festgestellt, es gibt Dinge an Weihnachten, die ich nach wie vor mag und eigentlich auch schon immer mochte, wie zum Beispiel Krippen, Weihnachtskrippen. Weihnachtskrippen mag ich. Es ist einfach schön. Das ist vielleicht der Trickfilmer in mir, der es nie zum Puppen-Stop-Motion-Trickfilmer geschafft hat, obwohl ich da ja auch mal an einem sehr schönen Projekt mitgearbeitet habe von Anja Struck, Enfant du Miel, ein Musikvideo zu einem sehr experimentellen Merit Becker-Lied und ein sehr experimentelles, fantastisches Video. Anja hat einen großartigen, wundervollen künstlerischen Stil mit alten Antiquitäten und gefundenen Objekten und das sieht alles wunderschön alt und schrottig aus und hat Puppenköpfe oder ich schweife jetzt wirklich ab, aber das ging um Enfant du Miel, Kinder des Honigs. Es ging um einen Hasen, der Bienen beobachtet, die Honig kochen und der Hase will den Bienen den Honig klauen und ich habe den Hasen animiert und den Honig im Glas. Im Glas waren lauter Knöpfe mit Honig und die mussten sich dann von alleine drehen, einen Wirbel machen. Und wie macht man das einzelbildweise? Man taucht etwas ein, ich glaube, das war ein Bleistift, und dreht diese Knöpfe immer ein Stückchen weiter, sodass sich dann Bild für Bild ein Wirbel ergibt. Im fertigen Film sah das dann aus, das waren, ich weiß nicht, 10, 20 Sekunden, dass sich diese Knöpfe gedreht haben, und aus irgendeinem unerfindlichen Grund, der uns damals nicht aufgefallen ist, ist der Pegel des Honigs dabei gesunken. Das sah aus, als ob es gewollt war. Lag aber daran, dass ich halt den Stift rausgezogen habe und damit wir jetzt nicht jedes Mal warten mussten, bis der ganze Honig abtropft, habe ich den Stift abgeleckt, den Honig abgeleckt. Habe nicht dran gedacht, dass ja dann diese Menge Honig fehlt. Und irgendwann war mir kurz übel, weil ich so viel Honig gegessen habe und wahrscheinlich auch den Lack von dem Stift immer mit abgeleckt hat. Das war ein Bleistift. Aber es sah toll aus. Und der Hase war eine fantastische Stop-Motion-Figur. Anja hat die auch alles selber gebaut. Richtig super professionell. Das war damals noch Anfang 2000er. Da hat sie in der KHM, in der Kunsthochschule für Medien in Köln studiert. Ich weiß gar nicht, was die heute macht, aber ein unwahrscheinliches Animationstalent, eine ganz große Künstlerin. Googelt mal, was man findet. Enfant du miel, Enfants du miel. Für die vom Französischen nicht mächtig sind, buchstabiert, findet man auch noch den Film. Vielleicht finde ich ihn selber und dann verlinke ich ihn in den Shownotes. Und dieser Hase, den sie da gebaut hat, da hat sie tatsächlich echtes Fell benutzt. Hat sie im Anglerbedarfsladen, hat sie Fell, hat auch einen Hasenkopf. Das Fell von einem Hasenkopf, hat darunter ein Gerüst gebaut, hat den Hasen statt auf Beine auf kleine Holzrädchen von kleinen, von alten Spielzeug gesetzt. Das sah so fantastisch aus. Und dann hatte der Hase einen weißen Kragen und Spitzenhandschuhe und einen richtigen Kopf. Man konnte die Ohren bewegen. Und ich habe diesen Hasen so geliebt. Das größte Problem war, dass sich das Fell bewegt hat, weil ich habe den Hasen ja Bild für Bild einzeln animiert, einzeln bewegt, und das sah dann aus, als ob ihm die ganze Zeit Wind durchs Fell streicht. Sah auch so ein bisschen, war auch so ein bisschen, könnte man sagen, es ist gewollt. Wenn man sowas als Animator beim Stop-Motion-Film, Animator, Animatorin, nicht will, dann muss man beim Puppenbauen Kunstharz auf das Fell geben. Dann sieht das halt hart aus und künstlich und hat nicht mehr dieses Fluffige, aber es bewegt sich auch nicht so. Das war schon damals in den 30ern bei dem ersten King Kong so, dass sich das Fell bewegt hat. Und man hat dann gedacht, ja, der klettert ja auch auf dem Empire State Building, das ist der Wind, der da durchgeht, aber das kam durch die Manipulation des Animators, der jedes Mal, wenn er das angefasst hat, ganz zwangsläufig das Fell bewegt hat. Also da, wo wollte ich jetzt hin? Jetzt bin ich komplett abgeschweift. Da kommt schon wieder jemand. Jetzt muss ich mich mal gerade kurz sammeln, dass ich weiß, wo ich eigentlich abgebogen bin. Und ich glaube, es waren die Weihnachtskrippen. Jemand mit einem sehr gut erzogenen Hund, finde ich immer vorbildlich. In Köln trifft man sowas nicht so häufig. Weihnachtskrippen. Ja, ich mag Weihnachtskrippen. Ich finde Weihnachtskrippen wirklich toll. Das ist einfach eine ganz große Leidenschaft. Und klar, natürlich ist es kirchlich, christlich, weihnachtlich, bliblablub. Interessiert mich in dem Fall aber tatsächlich nicht so sehr das Motiv, sondern einfach die Krippe selber. Es macht mir Spaß, mir so eine schöne Krippe anzuschauen. Wie ist das gebaut? Ist die Landschaft groß, klein? Ist es eine Standardkrippe? Ist es vielleicht eine sehr stilisierte Krippe? Das hat auch seinen Reiz. Aber natürlich mag ich die traditionellen Krippen viel lieber. Je figürlicher das dargestellt ist, je mehr Details, je traditioneller so eine Krippe gebaut ist oder auch aufwendig mit Landschaft, an so ein richtiges Diorama gebaut, das finde ich toll. Wenn da noch irgendwo um die Krippe, also wenn nicht nur Maria, Josef, Hirten, Esel, Ochs und Esel und Jesuskind und die heiligen drei Könige, sondern auch noch irgendwas dazu, irgendwelche Tiere oder Leute, die irgendwo am Rand irgendwas machen. Manchmal hat man ganze Landschaften und dann hat man da noch eine Gruppe an Leuten, die irgendwo im Hintergrund Spökes machen, Dinge tun. Das ist spannend. Wir wollen auch die Tage nochmal nach Weihnachten nach Bamberg fahren. Bamberg. Bamberg. Ich weiß nicht, warum ich das immer sage. Bamberg. Aber ich mag das so schön. Bamberg. Und dann wollen wir uns da gibt es große Krippenausstellungen, die wollen wir uns auch nochmal anschauen. Das ist was, das kann ich genießen. Und wir haben jetzt auch den Baum aufgestellt. Wir haben seit Jahren endlich einen künstlichen Baum. Ich weiß, das ist für viele Leute fast ein Sakrileg, aber ganz ehrlich, den Stress, den wir jedes Jahr hatten, den richtigen Baum auszusuchen, und das wurde wirklich irgendwann zum Stress. Es gab mal ein Jahr, da hatten wir 3 Bäume, weil die alle irgendwie nicht waren, und wir haben uns da unglaublich verrückt gemacht. 3, wirklich 3 Bäume, einer per Versand, und als der ankam, machen wir die Kiste auf und dann fallen da die Nadeln unten raus. Und um Gottes Willen, der Baum nadelt. Das war einfach durch den Transport, der Baum war vollkommen okay. Aber dann musste sogar der 3. gekauft werden. Und der war dann auch nicht richtig. Wir haben uns so verrückt gemacht wegen dieser Bäume. Das war richtig Stress. Wir sind dann auch richtig in Streit geraten. Danach haben dann alle Beteiligten, also zumindest meine Eltern, bei denen ja der Baum dann letzten Endes steht, eingesehen, so, Schluss, keine Bäume mehr gekauft. Wir kaufen einen guten künstlichen Baum. Ja, der Rest der Familie hat so ein bisschen gesagt, künstlicher Baum, weil wir haben an den gedacht, den die Oma früher hatte. Furchtbares Teil. Aber das hat natürlich einen Vorteil. Die Dinger sind nicht so schwer, die stellt man auf, da biegt man die Äste runter und fertig. Lichterketten sind bei dem Baum, den wir jetzt meine Eltern haben, auch schon dran. Der sieht auch gut aus. Der sieht auch tatsächlich ziemlich gut aus. Der sieht jetzt nicht wie eine Blautanne aus, sondern vielleicht wie eine Fichte, Kiefer, ich habe keine Ahnung, Kiefer, ich weiß es nicht, aber man erkennt, dass er nicht echt ist, aber man kann es ignorieren, dass er nicht echt ist, und er sieht gut aus, und es war jetzt doch erstaunlich, dieses Ding zusammenzustecken, war sehr viel schwerer, als ich gedacht hatte, weil ich das zum ersten Mal jetzt geholfen habe, den Baum zusammenzustecken. Ich habe früher beim Schmücken geholfen, das wurde auch irgendwann zu einem Traditionsselbstläufer, der mir immer lästiger wurde, und da gab es dann ehrlich gesagt auch immer häufiger Streit, weil das als eine Tradition aufgefasst, an der mir so viel liegt, was es halt nicht war. Ich mache ja seit ich Teenager bin, seit ich 12 oder so bin und Weihnachten furchtbar finde, weil da fing das wirklich an. Vorher konnte halt Weihnachten mal anstrengend sein mit der Verwandtschaft, aber als Kind mochte ich natürlich Weihnachten. Welches Kind mag Weihnachten nicht? Wenn die Tür aufgeht, es klingelt und dann geht die Tür auf und dann steht da der Baum und leuchtet, und du weißt eigentlich schon seit Jahren, dass es das Christkind nicht gibt, aber trotzdem in dem Moment, und die Beleuchtung, und dann ist da Musik, und dann glaubst du auch als Kind gerne wieder an das Christkind und den Weihnachtsmann und überhaupt an alles, in dem Moment zumindest. Aber irgendwann war ich einfach so weit. Vor allem, wenn du schon seit 6 Jahren weißt, das ist wie hat das gestern Benoit Blanc in Wake Up Dead Man gesagt? Gott ist Fiktion. Jawohl, endlich sagt's mal einer. Der neueste Knives Out Knives Out Film haben wir gestern angeschaut. Schon speziell, der Film. Also, wie furchtbar unmöglich da Priester dargestellt werden. Naja, aber es ist schon hart an der Grenze, was das angeht. Aber es ist ja auch Thema des Films. Egal, da will ich gar nicht drüber reden. Gott ist Fiktion. Das habe ich ja als 5- oder 6-Jähriger schon begriffen, auch wenn ich das nicht so ausgedrückt hätte. Nicht so schön wie Benoit Blanc. Der liebe Gott, den gibt es ja gar nicht. Wie das Christkind und den Weihnachtsmann und den Almöhi und den Osterhasen. Nur, dass ich es niemandem gesagt habe, sondern einfach davon ausgegangen bin, das habe ich alle schon erzählt. Das ist alle wissen. Egal. Und dann fängt irgendwann als Teenager, ist man an dem Punkt angekommen, wo man merkt, Weihnachten ist eigentlich scheiße. Weihnachten ist nicht schön. Weihnachten ist ein Scheißfest. Das ist ein Kommerzfest. Das ist aufgesetzter Kitsch, der einem die ganze Zeit um die Ohren gehauen wird. Man kriegt die ganze Zeit diesen Schmalz und dieses Rührselige und Wortfindungsstörungen. Man kriegt das die ganze Zeit um die Ohren, überall Weihnachtsdeko, Weihnachtsschmuck, Weihnachtssülze, der ganze Krampf, von dem man von früh bis spät zugeballert wird. Man kann nicht mehr in die Stadt gehen, ohne überall Weihnachtsschmuck zu sehen. Man hört aus allen Lautsprechern in jedem Laden Weihnachtsmusik und ständig das Gesülze, ach, es ist wieder Weihnachten. Und das geht mir bis heute auf die Nerven, wenn ich im Radio höre, endlich wieder Weihnachten. Das ist damit fängt irgendein Werbedings bei glaube ich, Klassikradio an. Es ist endlich wieder Weihnachten. Ich sage, nein, was ist das? Na, da will ich nicht hören. Furchtbar. Und dann ist man einfach, da war ich wirklich mit, keine Ahnung, sagen wir mal 12. Das ist so die Phase, wo man traditionsmäßig als Teenager Teenager-Dinge anfängt zu machen. Kann eher, es kann später gewesen sein, ich weiß es nicht. Da fing also Weihnachten an zu nerven. Aber natürlich bin ich ja Weihnachten, man will es ja mit der Familie feiern und eigentlich ist es ja schön und man will ja auch Geschenke kriegen. So, da bin ich heute nicht anders als damals. Also muss man es irgendwie mitmachen. Damit man aber nicht die ganze Zeit im Strahl kotzen muss, weil es halt einfach schon wochenlang so geht und dann an Heiligabend ist man schon so übersättigt von all dem, dass man dann auch die Weihnachtslieder und die Beleuchtung und alles und dann der ganze, es ist halt auch Weihnachten, ist immer Stress. Karl Valentin hat gesagt, wenn die stillen Tage, wie war es, wenn die stillen Tage vorbei sind, dann wird's ruhig. Ja, so ist es halt. Du bist, an Heiligabend war ich häufig einfach schon so genervt und gestresst. Und dann fängt man an, sich irgendwas auszudenken zu Weihnachten. Und das habe ich schon immer gerne gemacht, mir irgendwas Lustiges zu überlegen. Schon als Kind habe ich gerne mit meinen Geschwistern Weihnachtsspiele, Krippenspiele aufgeführt. Die haben wir einstudiert. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Maria, Josef, das Jesuskind. Man muss mal eine kleine Schwester sein, mal was. Ein Stofftier oder eine Puppe. Wir haben mal versucht, unseren Hund, das hat dann nicht mehr da funktioniert. Auch als Schaf wollte unser Hund das Schaffell nicht tragen. Aber das waren so die Dinge. Oder dann später, man hat sich mal als Nikolaus verkleidet oder als Christkind. Ich glaube, das war meine Schwester, die hat sich als Christkind verkleidet. Ich als Nikolaus, die liebe Claudia. Oder wir haben Musik gemacht und gesagt, ach, jetzt spiel, dann hatte ich gerade angefangen, Ukulele zu lernen. Das ist ja alles. Das ist nicht mit 12, das hat sich über die letzten 40 Jahre, Ukulele habe ich mit 40 angefangen zu lernen, auf einmal dachte ich, hey, wir haben schon lange nicht mehr Musik gemacht, jetzt gehen wir mal her und machen Musikabende. Auf einmal war Heiligabend Halligalli, weil wir stundenlang Musik gespielt haben und dann auch nur die ersten paar Lieder, Weihnachtslieder und dann alles rauf und runter und mein Vater hat sein Akkordeon rausgeholt oder die Gitarre oder sich ans Klavier gesetzt, ich weiß nicht, wie viele Instrumente spielt er eigentlich, das ist manchmal echt verrückt. Und der spielt halt auch, man merkt, wenn Familie da ist, dann setzt er sich ans Klavier. Dann hat er gute Laune und dann schmettert er irgendwelche tollen Lieder. Ach, das alte Haus von Rocky Docky hatte ich vorbereitet. Das muss man nachher mal spielen. Das wird an Heiligabend gespielt. Da ist jetzt zwar nicht so viel, es sind nicht so viele da. Und es ist auch schon wieder so, die Planung ist wie üblich chaotisch, wer wann wo kommt. Und meine Schwester und mein Schwager haben sich jetzt beim Enkel angesteckt und fürchte, werden wohl nicht kommen können. Dann ändert sich da wieder alles Mögliche. Aber es ist tatsächlich im Vergleich zu früheren Jahren, wo solche Sachen sehr viel mehr Stress verursacht haben, momentan noch vergleichsweise ja, stressarm, die ganze Sache. Also wir machen uns noch nicht so verrückt. Es geht alles. Vielleicht kommt es noch. Wir haben noch 2 Tage und bis Weihnachten vorbei ist. Das kann alles noch kommen, aber im Moment ist alles noch im relativ grünen Bereich. Das ist, also so viel Stockholm-Syndrom ist es gar nicht mal, wie ich befürchtet habe. Das hat halt jetzt auch einfach, das Stockholm-Syndrom hat aber trotzdem vom ersten Moment angezogen. Ich komme nach Hause und ich möchte meinen Eltern dann die Freude machen, jetzt nicht zu stänkern. Also sind die Sachen, die ich an Weihnachten mag, mit denen arrangiere ich mich dann und finde sie nett. Wir haben zum Beispiel direkt, als ich angekommen bin, erstmal Kaffee getrunken und dann gab es halt schon mal den ersten Christstollen. Der hat sehr lecker geschmeckt, ich esse das gerne, der war auch nicht so süß. Und Lebkuchen kann ich das ganze Jahr über essen. Ganz ehrlich, da habe ich keine Weihnachtsprobleme. Das kann nicht früh genug in den Supermärkten landen. Es wäre besser, wenn es nur selten in den Supermärkten landet, weil ich kann Lebkuchen das ganze Jahr essen und ich würde das auch. Und ich darf das genauso wenig, wie zum Beispiel mein Schwager das ganze Jahr über Fleisch essen kann und das auch nicht darf. Und wir sind da beide ungefähr auf dem gleichen Grad der Intelligenz angekommen. Ich darf mich über den eigentlich nicht mokieren, weil ich selber nicht besser mache als er. Mir ist es Schokolade, bei ihm ist es Fleisch. Nun ja, das sind alle nur Menschen. Und dann mag ich zum Beispiel Kerzen. Und der Adventskranz meiner Eltern, das ist ein schöner Holzkranz, der ist nicht kitschig, der ist eher modern, sieht gut aus und mit netten dunkelgrünen Kerzen. Kerzen mag ich, also zünde ich den Adventskranz an und finde das schön. Auch die Weihnachtsdeko, die meine Mutter so aufgestellt hat, finde ich schön. Nicht, weil es Weihnachtsdeko ist, sondern weil es einigermaßen geschmackvolle, was heißt einigermaßen, das ist sogar sehr geschmackvolle Weihnachtsdeko. Meine Mutter hat nämlich für sowas wirklich ein Händchen. Und wenn es keine Weihnachtsdeko wäre, würde ich das natürlich noch sehr viel schöner finden. Aber auch so, dass es Weihnachtsdeko ist, mit viel Weiß und Dunkelrot und nicht kitschig, aber auch dann trotzdem lustig und nett mit diesen und jenen Figürchen. Damit kann ich mich arrangieren, das kann ich schön finden. Auch dann helfen, den Baum aufzubauen, der, wie gesagt, um einiges schwerer ist, als ich erwartet hatte. Wir haben den in Teilen aus dem Keller geholt, die ganze Kiste hätten wir dann auch nicht geschafft. Es waren halt leider jetzt auch die drei Leute da, die am wenigsten beweglich waren, meine Eltern und ich. Wir hätten warten können, jetzt mein Bruder mal Zeit hat, der ist aber momentan so eingespannt, dass er wahrscheinlich überhaupt erst, keine Ahnung, irgendwann morgen Abend kurz reinschneit. Der arbeitet halt momentan im Krankenhaus recht viel. Das soll man machen. Und dann haben wir den Baum aufgebaut, sind da unten rumgerutscht auf dem Boden, haben das versucht hin und her zu biegen, zu bauen, zu stecken, zu dübeln, zu weiß nicht was allem. Erstaunlich, dass dieser Baum, der so viel einfacher aufzubauen ist als ein normaler Christbaum, also ein echter, trotzdem so viel Arbeit macht. Ah ja. Und wieder Menschen von rechts mit Hund. Diesmal freilaufender Hund. Kleine Pause wieder. So. Naja, und das Christbaumschmücken habe ich dann meinen Eltern überlassen. Die haben dann da haben die dann wahrscheinlich mehr, keine Ahnung, mehr Spaß dran. Also da ist dann bei mir, wenn ich vortäuschen muss, dass ich Christbäume schmücke, das ist dann wirklich Stockholm-Syndrom. Das kann ich auch nur noch vortäuschen, weil es mir wirklich keinen Spaß mehr macht. Und meine Mutter hat was gemacht, was eigentlich wirklich total lieb und nett gemeint war, aber nicht so gut durchdacht. Sie hat Maus-Christbaumkugeln gekauft, extra für mich. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich wirklich zusammengerissen und hätte die aufgehängt und halt so getan, als ob ich das nett finde. Es ist es aber nicht, denn es ist genau das, was ich an meinem Beruf so sehr gehasst habe. Es ist ja zum einen so, dass ich die Maus ja nun nicht mehr zeichne und wäre das jetzt so, was es zum Glück nicht ist, dass es mich sehr bedrückt, dass ich dadurch, dass ich krank bin, mein Lebenswerk nicht mehr fortsetzen kann, dann wäre so eine Christbaumkugel mit Sendung mit der Mausmotiven ehrlich gesagt eine unschöne Erinnerung. Ist es nicht und das weiß meine Mutter auch. Also das kann ich ja schon mal auf keinen Fall vorwerfen. Würde sie auch nicht machen. Also so taktlos wäre keiner in der Familie, hoffe ich mal. Aber wie gesagt, das ist ja auch gar nicht der Fall. Ich bin ja froh, dass ich das hinter mir habe, erleichtert. Ich schaue da jetzt auch nicht irgendwie mit schlechten Gefühlen zurück und sage, oh, nie wieder die Maus, ich hasse die Maus. Und es gab da Auf und Abs in der Zeit, in der ich gearbeitet habe als Trickfilmer und auch als in der ich der Mauszeichner war, gab es sehr viele Auf und Abs, aber eigentlich blicke ich da doch recht gerne zurück auf das, was ich da gemacht habe. Es ist halt nichts Eigenes gewesen, es ist halt ein Job gewesen. Ich bin nicht mit der Maus verheiratet gewesen. So gesehen ist so Maus-Christbaumkugeln bedeuten mir relativ so emotional gar nicht so viel. Das wäre jetzt eher was für Kinder schön ist, solche Kugeln. Aber ich bin halt kein Kind mehr. Das Verhalten, da kommt wieder jemand. Ja, das Verhalten, ein Job. Und der ist vorbei und ich bin erleichtert, das nicht mehr machen zu müssen. Und daher ist das jetzt auch irgendwie nicht so toll. Und vor allem das, was mich halt an meinem Job wirklich genervt hat, dass Weihnachten für mich nicht erst im Dezember anfängt, wie das bei allen anderen ist, die sich beschweren, schon im Herbst ist im Supermarkt, der Spekulatius. Im Herbst, ihr Anfänger. Das wäre lächerlich. Ich habe Weihnachten schon im Sommer. Ich habe Weihnachten schon an Ostern. Wenn ich Pech habe, habe ich Weihnachten im Sommer im Jahr davor, weil wir an einem Weihnachtsfilm arbeiten und da 2 Jahre dran sitzen. Und je nachdem, wie aufwendig die Produktionen waren, die wir halt für Weihnachten fürs Fernsehen machen mussten, war halt Weihnachten für mich schon im Sommer. Und ich habe dann ein halbes Jahr lang Weihnachtsmotive gezeichnet. Und Weihnachtsmotive für die Maus ist gerade so das Allerätzendste gewesen, weil jedes Jahr kam immer noch irgendwas. Das kam dann häufig auch erst so auf den letzten Drücker. Wir müssen noch ganz schnell für die Maus ein paar Weihnachts-E-Cards oder so. Wisst ihr noch E-Cards? Könnt ihr euch noch erinnern? Oder solche Sachen oder Weihnachtstitel und du bist dann schon seit Monaten damit beschäftigt und du kannst nicht mehr sehen. Und bei der Maus, es ist nervig. Immer wieder die gleichen Motive. Allein Wintermotive, weil Maus mit Mütze, Maus mit Schal, Maus im Schnee, Maus mit Kerzen, Maus mit Christbaumkugeln. Es ist so furchtbar öde, dröge, öde, schnöde, blöde. Das geht so einem unwahrscheinlich auf die Nerven. Und wenn man ohnehin, also da gab es dann einen Moment, wo wir uns dann tatsächlich gestritten haben. Wir haben uns wieder auch ganz schnell wieder vertragen. Das können wir Gott sei Dank. Und ich hoffe, wenn meine Mutter das hört, dass ich das jetzt ein bisschen, da war nichts Schlimmes passiert. Ich habe einfach nur diese Kugeln gesehen und hab was Dummes gesagt und habe mich in dem Moment selber sehr, sehr dumm verhalten, weil ich wie es halt so ist, man reagiert dann mal nicht so toll, wie man eigentlich sollte. Gott, ist hier heute viel los. Ein Opa mit seinem Enkel. Aber ansonsten war nichts. Und ich habe halt dann direkt auch gemerkt, dass ich viel zu schnell wieder in diesen Weihnachtsmodus verfalle, den ich eigentlich nicht haben will. Weil es ist Weihnachten. Weihnachten ist ein Humbug. Wir hatten neulich ja tatsächlich Scrooge die Weihnachtsgeschichte angeschaut. Toller Film mit Patrick Stewart. Wirklich, wirklich großartiger Film. Großartig kann ich gar nicht sagen. Es ist ein sehr schöner Film, aber es ist ein Fernsehfilm von 1999. Und man sieht es dem Film auch an. Er ist gut gemacht für 1999. Die CGI-Effekte sind schlecht gealtert, weil sie damals schon wahrscheinlich nicht so toll waren. Aber was wirklich großartig ist, ist Patrick Stewart. Und auch die anderen Schauspieler sind handfest und sehr gut. Und es ist tatsächlich so, von den ganzen Verfilmungen, die ich jetzt so kenne von Dickens Weihnachtsgeschichte, ist das so die mir am umfänglichsten vorkommt. Die so, wo ich das Gefühl habe, ja, das greift wirklich viel auf. Ich glaube, ich muss mir wirklich auch nochmal die Weihnachtsgeschichte, es lohnt sich vielleicht, sich das mal im Ganzen durchzulesen, das Buch, also die Weihnachtsgeschichte selber zu lesen oder sich das... Patrick Stewart hat ja auch Lesungen aufgenommen. Das ist bestimmt lohnenswert, weil wir kriegen eigentlich, wenn wenn man Christmas Carol, wenn man die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens irgendwo verfilmt sieht, worauf konzentriert sich das? Dass Scrooge ein hartherziger, geiziger, geldgieriger Ausbeuter ist, der Weihnachten hasst. Und alle Menschen hasst, während alle anderen um ihn herum, erfüllt vom Geist von Weihnachten und alles schön und heititei und klingkling, Glöckchen, Klingeling und so weiter ist. Stimmt aber nicht. Also es ist einfach, ich weiß nicht, deswegen möchte ich das mal lesen, einfach mal zu schauen, was Charles Dickens sonst noch so reingebracht hat. Denn es waren auch schon, jetzt in diesem Film hat man gemerkt, da sind auch andere Töne mit drin, denn historisch betrachtet, realistisch betrachtet, hat schon mal einfach so nicht gestimmt. Da wird Scrooge als der hartherzigste Mann von London hingestellt. Die waren alle so. Das ist das viktorianische London, das viktorianische England, so wie Scrooge dargestellt wird. Als hartherziger Kapitalist, der in seinem Kontor sitzt, seinen Angestellten ausbeutet, den schlecht bezahlt, den kein Urlaub gibt, den keine, der, der, der den Armen nichts gibt, der Gefängnisse und Arbeitshäuser für soziale Einrichtungen hält, der sagt, ich spende nichts für die Armen, gibt es keine Gefängnisse, gibt es keine Arbeitshäuser, in denen man sie, in die sie gehen können, wenn sie von der Straße runterkommen wollen. Das sind soziale Einrichtungen, die ich unterstütze. Er sagt, er unterstützt soziale Einrichtungen. Das muss man sich also auch mal vorstellen. Scrooge unterstützt, und das heißt finanziell, soziale Einrichtungen. Uns dreht sich der Magen um, wenn wir hören, was das für soziale Einrichtungen sind. Gefängnisse, viktorianische Gefängnisse sind ein Albtraum gewesen. Und Arbeitshäuser, das ist Zwangsarbeit, das ist Fronarbeit, das sind Tretmühlen. Aber im viktorianischen England waren das soziale Einrichtungen, das waren, so wurden die wahrgenommen. Es gab im viktorianischen England auch unglaublich viele Wohltätigkeitsorganisationen, das darf man auch nicht vergessen, die sind überall aufgeploppt, aber im Vergleich waren das Tropfen, das waren Tröpfchen auf den heißen Stein, denn der Großteil der Gesellschaft hat so getickt, wie Scrooge getickt hat, so war die Wahrnehmung. Die, da ist nicht dran gerüttelt worden, dass es im viktorianischen England der Sozialismus nie stärker ausgebrochen ist. Das ist eigentlich ein Wunder, dass es da die Labour-Partei gab, die einen gemäßigten Sozialismus dargestellt hat und mehr nicht. Ist eigentlich wirklich ein Wunder, weil das war das große kapitalistische Ausbeuterland noch vor den USA. Man hat ja auch damals die Vorstellung, war fest verwurzelt in der Gesellschaft, dass die Ursache der Kriminalität die Armut ist. Der Grund für die Wohltätigkeitseinrichtungen, um den Armen zu helfen, war nicht der Humanismus, sondern die Eindämmung der Kriminalität. Man wollte die Kriminalität eindämmen, indem man den Armen hilft, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, beziehungsweise ihnen Spenden zukommen lässt. Also es ging gar nicht darum, zu helfen, dass sie sich selber helfen, sondern ihnen halt mit Spenden zu helfen. Und man ist davon ausgegangen, dann stehlen die auch nicht mehr. Also es gibt interessante Bücher über die Kriminalität des viktorianischen Englands. Ich empfehle zum Beispiel einfach mal den großen Eisenbahnraub von Michael Crichton, den Film, das sagt euch vielleicht noch was, mit Sean Connery und Donald Sutherland, aber die Buchversion ist sehr interessant, weil Michael Crichton da sehr detailliert über die verschiedenen Kriminalitäten geht. Es gibt auch noch andere Bücher, zum Beispiel eine der bekanntesten, der am weitesten verbreitetsten Verbrechen in London war Kleiderdiebstahl. Die Kleidung, Bettwäsche oder Kleidung, die von Wäscheleinen gestohlen wurde. Das war das weit verbreitetste Verbrechen, weil das am einfachsten zu bewerkstelligen war. Das konnten Kinder machen und die haben dann die Bettwäsche beim nächsten Trödler, beim nächsten Lumpensammler für Pennies verkauft. Und das wusste ich nicht. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Sehr faszinierend. Und das ist halt das, was das viktorianische England ausgemacht hat. Diese Brüche zwischen Arm und Reich, zwischen Wohlstand und Armut. Und Scrooge ist, ich möchte eine kleine Lanze brechen, so vielleicht in Größe eines Zahnstochers oder eines Streichholz für Scrooge, denn Scrooge ist, so wie er, Ebenezer Scrooge, so wie er von Dickens dargestellt wird, ist ein verabscheuenswürdiger, ein ekelhafter Mensch. Sagen wir es wirklich, er ist zumindest zu Beginn des Buchs ein Widerling. Und das soll er ja auch sein, denn er muss sich ja bessern. Das geht nur, wenn er von vornherein als schlechter Mensch dargestellt wird. Ist auch durchaus richtig. Da kommt wieder jemand, das ist hoffentlich ein guter Mensch. Ich hätte mich nicht an den Hauptweg setzen sollen oder einfach weiterreden. Also irgendwie habe ich gerade nicht den Nerv, weiterzureden, wenn Leute an mir vorbeikommen. Naja, egal. Aber Scrooge ist vor allem eins, Scrooge ist konsequent. Denn wie gesagt, so wie sich Scrooge verhält, zwar in überspitzter Form verhält, aber so hat realistisch das ganze England zu der Zeit gedacht und funktioniert. Und Scrooge ist insofern konsequent, weil er sagt, ich höre doch nicht damit auf, so zu sein, wie ich das ganze Jahr bin, wie ihr anderen das macht, nur weil der 25. Dezember naht. weil Weihnachten ist. Das ist Humbug. Humbug ist nicht einfach nur Blödsinn, Humbug ist vor allem ein Betrug. Humbug ist, das habe ich, glaube ich, auch im Data St. Hals neulich schon gesagt, Humbug ist ein Betrug, ein Beschiss. Vielleicht ein Selbstbetrug, aber auf jeden Fall ein Betrug. Weihnachten ist ein Betrug. Denn wir betrügen uns selber damit. Wir tun so, als ob wir glücklich wären, als ob wir Grund haben, glücklich zu sein. Es geht ja gar nicht so sehr darum, dass es geht nicht einfach nur darum, dass er geizig ist. Darum geht's ja auch. Aber es geht so sehr darum, dass vor allem, und das hat der Film jetzt auch gut rausgebracht, dass er nicht glücklich sein kann, dass er keine gute Laune haben kann, dass er es nicht genießen kann, dass er dieses Weihnachtsgefühl nicht an sich heranlassen kann, dass er nicht mit seiner Familie, mit seinem Neffen Fred, dem Sohn seiner verstorbenen Schwester und dessen Familie Weihnachten feiern will, dass er Bob Cratchit, seinem Angestellten, nur widerwillig einen Tag freigibt, weil Weihnachten ist und solche Dinge, dass er nicht spenden will, dass er die Kinder vor seinem Haus vertreibt, weil die singen, dass er allein in seiner dunklen Kemenate sitzt und vor sich hin brütet und Mampe schlürft und verbittert und trostlos ist, weil er halt die Fröhlichkeit, das Merry Christmas, das fröhliche Weihnachten nicht an sich heranlassen will. Und das ist, ich finde, das ist eine ganz eigenartige Sache, wenn man die Sache mal umdreht, dass man aus seiner Sicht sieht oder beziehungsweise ich das aus meiner Sicht gerade sehe. Ich habe letztes Jahr eigentlich den Scrooge gespielt. Ich bin zu Hause geblieben. Ich habe Weihnachten nicht gefeiert. Ich habe keine Weihnachtsdeko aufgestellt und mir ging's gut. Ich saß nicht mampeschlürfend in meiner dunklen, kalten Bude und habe vor mich hingegrämt und war grimmig und war grantig. Mir ging's ausgesprochen gut. Das war nicht aufgesetzt. Ich war einfach entspannt, einfach mal nicht mitmachen zu müssen. Bei dem Humbug, bei dem Stockholm-Syndrom. Und es ging mir fantastisch. Und ich habe nichts vermisst und es hat mir nichts gefehlt. Und ich musste nicht so tun, als ob dieses Datum irgendwas Besonderes ist. Und das ist das, was Scrooge eigentlich aussagt. Weihnachten ist halt einfach nur ein Datum. Und wenn ihr das ganze Jahr über euch nicht so verhaltet, wie ihr das an Weihnachten jetzt propagiert und so tut, dann ist es auch wertlos. Scrooge wird ja gewandelt und am Ende sagt dann auch die Geschichte, wird im Film auch nochmal erwähnt, Scrooge hat sich zum Besseren gewandelt, aber nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über. Das wird extra nochmal gesagt, weil das ist nämlich der Unterschied. Alle anderen machen das nur an Weihnachten. Die benehmen sich nur an Weihnachten weihnachtlich. Und Scrooge wird sich danach, hat sich so gewandelt, dass er sich anschließend das ganze Jahr über so verhält, wie man ihm das vorher gesagt hat, dass er sich an Weihnachten verhalten soll. Also gütig und großzügig und freundlich und liebevoll und eben auch großzügig. Das ist ja auch der Teil, auf den er sonst immer reduziert wird. Wir kennen von Scrooge, ich kannte vorher am besten die Disney-Version, die Zeichentrick-Version, in der Ebenezer Scrooge von Scrooge McDuck, von Dagobert Duck dargestellt wird. Den liebe ich, diesen Trickfilm. Aber natürlich hast du da noch viel mehr die Konnotation Geld. Es geht ihm nur ums Geld. Und das ist dann ganz eigenartig, wenn Scrooge sich am Ende bei seinem Neffen Fred, gespielt von Donald, selber zum Essen einlädt und denkst, ja, aber er ist doch immer noch der alte Geizhals, der lädt sich jetzt selbst zum Essen ein. Ah, ich komme zu euch zum Essen und ich hoffe, es gibt den Braten und das alles Leckere, was er halt vorher nicht haben wollte. Denkst du, ja, aber das ist doch eigentlich ganz typisch für Onkel Dagobert, dass er sich bei anderen Leuten zum Essen einlädt. Da ist er doch immer noch der alte Geizknochen. Eben weil ich vorher Scrooge immer nur auf den Punkt Geiz und Geld reduziert habe. Aber es geht darum, dass sich Scrooge am Ende des Films mit Patrick Stewart dargestellt, dann geht er zu seiner Familie und er bittet darum, er druckst rum und steht in der Tür und er bittet darum, reinkommen zu dürfen. Er bittet die Frau seines Neffen, der Neffe, der ihn jedes Jahr einlädt und will, dass sein Onkel mit ihm Weihnachten feiert und Scrooge das ablehnt. Das will er nicht, das ist Quatsch, was soll ich denn, das ist Humbug, warum soll ich denn Blödsinn mitmachen? Und dann bittet Scrooge darum, dass er mit ihnen Weihnachten feiern darf. Darf ich zu euch kommen? Lasst ihr mich rein und feiert mit ihnen ausgelassen. Es ist nicht, dass er Geschenke mitbringt. Es geht auch gar nicht darum, dass er Geschenke mitbringt. Er beschenkt seinen Angestellten, Bob Cratchit, dem schickt er einen großen Truthahn und der wird eigentlich dann auch die Gehaltserhöhung und Tiny Tim und all dieses jenes, das kennt man. Aber der andere Teil, der geht immer so ein bisschen unter, den versteht man häufig auch nicht so. Und ich möchte, Scrooge ist bis zu diesem, Scrooge ist auch nicht jemand, der keine Gefühle hat. Es wird gesagt, Scrooge ist gefühllos, er ist kalt und hat keine Gefühle. Nein, Scrooge hat echte Gefühle. Scrooge lehnt unechte, aufgesetzte Gefühle ab. Das klingt jetzt komisch, aber es gibt Szenen, die in dem Film, und weil der Film wirklich ziemlich gut 1:1, habe ich das Gefühl, zumindest kommt mir das so vor, Dickens wiedergibt, denke ich, dass das auch bei Dickens so ist. Wir kriegen gezeigt, dass Ebenezer Scrooge echte, genuine, warme, menschliche Gefühle haben kann und die auch fühlt. Schon direkt von Anfang an, nicht erst ganz am Ende, wenn er gewandelt ist durch den Geist der zukünftigen Weihnachten, dieses gruselige Totenmonster, das ihm zeigt, dass er nächstes Jahr stirbt und nicht betrauert werden wird und so, sondern schon ganz am Anfang der Geist der vergangenen Weihnacht, der ihm in seine Kindheit zurückführt und Scrooge zu seiner alten Schule kommt und sieht, wie seine Klassenkameraden an Weihnachten nach Hause fahren, er aber zurückbleibt, weil sein Vater ihn nicht hat abholen lassen, weil der den Tod der Mutter nicht verkraften kann oder irgend sowas. Und Scrooge direkt vom ersten Moment an sich freut, ah, das sind meine alten Klassenkameraden, hey, das ist der und der und das ist der und der, hallo, wie geht's euch? Vom ersten Moment an kann Scrooge lachen und sich freuen. Und dann sieht er, wie er allein zurückkommt, wird wieder hart. Ja, aber das Leben ist hart. Bumm, dann ist er wieder der verhärtete Scrooge. Eine Szene später sehen wir, wie seine Schwester ihn nach Hause abholt. Und Scrooge ist gerührt, als er das sieht. Er sieht seine Schwester und man merkt, die Zuneigung und Liebe und Wärme, die er in dem Moment empfindet, die ist echt. Das ist ein echtes Gefühl und Scrooge ist solcher echten Gefühle fähig. Er hat sie nur verschüttet, er hat sie unter sich begraben, aber er kann sie noch fühlen und die sind ganz leicht für ihn abrufbar. Auch als er beim Geist der diesjährigen Weihnachten dann bei seinem Angestellten Bob Cratchit in seiner Familie ist. Das ist das, was wir kennen. Er ist bei Bob Cratchit und er sieht Tiny Tim und er sagt, warum ist denn, ich wusste ja gar nicht, dass Cratchit einen Krüppel zum Sohn hat. Heute ist natürlich nicht mehr Krüppel, sagen wir, einen behinderten Sohn hat. Einen beeinträchtigten, was sagt man heute? Viktorianisches England, Krüppel, okay. Und der Geist sagt, ja, natürlich wusstest du das nicht, du hast ja auch nie danach gefragt. Aber Scrooge ist betroffen, als er das sieht und er fragt, kann man denn da nichts tun? Das muss doch eine Möglichkeit geben, da was zu tun, dem zu helfen. Das ist etwas, was so ein bisschen untergeht, aber das ist das, was eigentlich ein Scrooge gar nicht fragen sollte. Ein Scrooge, den man ihn am Anfang des Films gesehen hat, der sagt, was sollen wir, es gehen mich die Armen an, gibt es keine Gefängnisse, gibt es keine Arbeitshäuser. Der würde sowas nicht fragen, nicht zu diesem Zeitpunkt des Films, wo er eigentlich noch nicht geläutert ist, sondern nur auf dem Weg zur Läuterung, aber der hat diese Gefühle. Und was er eben nicht mag, sind die aufgesetzten falschen Gefühle. Wenn sein Neffe Fred kommt und frohe Weihnachten wünscht, ganz ehrlich, das ist aufgesetztes Weihnachten. Der Neffe Fred, der fröhlich und happy ist und charmant, und Bob Cratchit, der Angestellte von Scrooge, sagt auch, ach, ich mag ihren Neffen Fred, der ist so charmant und der ist so fröhlich. Ja, der Neffe Fred hat auch nicht gewusst, dass Bob Cratchit einen behinderten Sohn hat und wie schlecht es dem geht. Der hat auch einfach nur fröhliche Weihnachten gewünscht. Der ist nett, wenn er reinkommt, fröhlich, aber der käme auch nicht auf die Idee, irgendwem zu helfen. Es wird gesagt, der ist arm. Der ist nicht arm. Der Neffe Fred lebt mit seiner Frau in einem sehr großen, wohlhabenden Haus. Der ist doch eigentlich recht wohlhabend. Der hat Diener, die auch an Weihnachten für ihn arbeiten. Der feiert mit seinen reichen Freunden. Dem geht's gut. Der kommt und wünscht den Leuten zwar frohe Weihnachten, aber Geschenke bringt er auch nicht mit. Oder Geschenke für die Armen, oder dass der hätte ja auch in das Kontor kommen können und Geschenke verteilen. Zum Beispiel eben an Bob Cratchit irgendwas für die Kinder. Nö, frohe Weihnachten wünschen muss reichen. Das ist aufgesetzt. Das ist ein aufgesetztes Gefühl. Das kostet ja auch nichts. Und da ist Scrooge ehrlicher. Der rechnet das in Heller und Pfennig und rechnet halt aus, dass er sich das nicht leisten will, was ihn zu einem schrecklichen Menschen macht. Aber wie gesagt, ich möchte nur eine sehr kleine Lanze für ihn brechen. Aber er ist ehrlich. Scrooge ist das Misery Chick. Falls ihr nicht wisst, was das ist, ich habe in letzter Zeit die alte MTV-Serie MTV's Daria wieder entdeckt. MTV ist tot. Da mache ich vielleicht auch noch einen Jahresrückblick. Look back in annoyance. Ah, das wäre eine Idee. Die Serie habe ich gerade wieder gesehen. Ich liebe diese Zeichentrickserie. Das ist der Ableger von Beavis und Butthead, falls euch das noch was sagt. Und Daria ist diese bei Beavis und Butthead das Mädchen mit der monotonen Stimme, die so emotional distanziert und die kluge ist, die intelligente, die abgebrühte. Und in der Serie, die sie dann selber bekommen hat, kriegt sie sehr viel mehr Tiefgang, auch emotionalen Tiefgang, ist aber immer noch emotional abgebrüht. Und es gibt da eine Folge, The Misery Chick, der in der Schule, in der sie ist, ein Unfall passiert und der ehemalige Star-Quarterback, der zu Besuch ist und sich benimmt wie das letzte Arschloch, das er ist, und alle vor den Kopf stößt durch einen Freak-Accident, weil ein Torpfosten auf ihn drauf fällt, plötzlich verstirbt, nachdem er gerade alle Leute geärgert und verstört hat und genervt hat, ist er im nächsten Moment tot und alle in der Schule können nicht wirklich damit umgehen. Und Daria scheint die Einzige zu sein, die damit umgehen kann, weil sie halt emotional distanziert ist, zumindest nach außen hin. Aber natürlich beschäftigt sie das auch, weil sie ja auch Gefühle hat und Emotionen und wie halt auch ein Teenager ist. Und sie ist die Außenseiterin, die bis dahin gemieden wurde, weil sie das Misery Chick ist, weil sie gloomy wirkt und weil sie düster und freudlos wirkt, während die anderen halt ein Happy Life führen. Happy, Hippie und hirnlos. Das ist ja der Unterschied, der in dieser Serie so dargestellt wird. Alle anderen sind doof und happy und Daria ist intelligent und nimmt das Leben daher sehr viel schwerer. So einfach ist es tatsächlich nicht in der Serie. Die Serie macht es sich wirklich nicht so leicht, das so zu reduzieren. Die geht sehr viel mehr in die Tiefe. Das will ich jetzt vielleicht hier gar nicht so sehr ausarbeiten. Und wie gesagt, da möchte ich mal vielleicht im Sumpf noch eine Folge drüber machen. Ob ich jetzt als Jahresrückblick mache oder nur weil MTV gerade die Musiksender einstellt oder ob ich das mal ein andermal mache, weiß ich noch nicht. Aber auf einmal ist es so, dass ich alle ihre Klassenkameraden an Daria wenden, weil sie nicht damit umgehen können, dass sie jetzt auf einmal düstere Gefühle fühlen. Dass sie sich zum Beispiel schuldig fühlen, weil sie sich nicht schlecht genug fühlen, nachdem sie gerade erlebt haben, wie jemand gestorben ist, der sich vorher ihnen gegenüber richtig scheiße benommen hat. Und jetzt müssen sie sich eigentlich schlecht fühlen, weil der gestorben ist. Sie fühlen sich aber nicht schlecht genug. Und solche Sachen. Sie kommen zu Daria und sagen, ja, kannst du mir helfen? It makes you think. Und der Punkt ist der, Daria ist furchtbar genervt, weil sie keine Lust hat, als das Misery Chick dazustehen, als die, der es immer schlecht geht. Sie sagt, es geht mir nicht schlecht. Ich bin nicht miserable. Mir geht es nicht schlecht. Ich bin nicht so, wie ihr mich darstellt. Ich bin nur realistisch und ich trage meine Gefühle nicht so offen zur Schau und ich muss mit den Gefühlen hadern wie alle anderen auch, aber ich bin deswegen nicht die ganze Zeit, dass es mir elend geht. Sie ist einfach nur diejenige, die sich Gedanken macht und das ist das, was die anderen eben nicht machen. Sie müssen auf einmal schwere Gedanken denken, die sie sonst nicht denken, die sie sonst ausblenden. Und deswegen kommen sie zu Daria und fragen sie, wie gehst du damit um? Und Daria muss erstmal lernen, dass es das ist, was die machen. Dass sie sie nicht brüskieren, sondern dass sie einfach tatsächlich jetzt gerade in ihre Situation kommen, wo sie anfangen, ihr Gehirn zu benutzen und über solche Sachen nachzudenken. Und da muss, das ist das, was Daria in dieser Folge dann lernt, makes you think. Und das ist so ein bisschen Scrooge auf eine Art und Weise. Scrooge ist elend und miserable, ja, das ist er auch. So wird er auch dargestellt, ganz bewusst von Dickens, dass das stimmt. Aber er ist eben auch einfach nur Realist. Er ist jemand, der ist Realist, der ist konsequent in seinem Realismus. Und ja, macht ihn vielleicht, vielleicht muss man einfach auch mal diesen Aspekt von der Weihnachtsgeschichte auch mal ins Auge fassen. Vielleicht lohnt sich das, auch mal darüber nachzudenken. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist eben Scrooge nicht ganz so schlimm, wie man... Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, ein Scrooge zu sein. Manchmal kann es ganz gut sein, ein Scrooge zu sein. Man ergibt sich nicht dem Stockholm-Syndrom des Weihnachtshumbugs. Ja, und wie gesagt, es gibt ja Sachen, die ich an Weihnachten mag. Krippenfiguren. Ich habe gerade heute früh in der Zeitung gelesen, dass hier in der Gegend ein Polizeieinsatz wegen eines Weihnachtskrippenhirtens gestartet wurde. Eine Frau hat auf ihrer Überwachungskamera plötzlich jemanden in ihrem Wohnzimmer gesehen. Da war jemand im Wohnzimmer, hat ihn für einen Einbrecher gehalten, eine dunkle Gestalt, eine menschliche Gestalt, groß, dunkel vor der Kamera. Nachts hat die Polizei gerufen, die Polizei ist angerückt, es war niemand da. Und dann ist aufgefallen, dass die Krippe direkt vor die Überwachungskamera gestellt hatte und am Abend vorher die Krippenfiguren umgestellt hat. So wie wir das ja auch ständig machen, da wird mal hier hingestellt und mal dahin. Und dann stand der Hirte vor der Kamera und die hat den Hirten für einen Einbrecher gehalten. Das ist schön. Wir haben jetzt überlegt, ob wir eine kleine Überwachungskamera noch irgendwie in die Krippe hängen. Weil das ist auch ein Teil unserer Weihnachtskrippentradition, dass wir immer irgendwas noch in die Krippe fabrizieren. Sei es mal eine Überraschungseifigur von Bilbo Beutlin oder ein Höhlentroll. Oder mein Bruder hat mal ein Foto vom Papst hinten an die Wand der Krippe gehängt. Oder mein Vater hat das Ganze damit angefangen, dass er eins der Schafe in eine Mausefalle geklemmt hat, was unseren Hund damals sehr aufgeregt hat, weil es war eine benutzte Mausefalle und was dann dazu geführt hat, dass das Schaf zernagt wurde und einem der heiligen drei Könige später der Kopf abgebissen wurde. Dieses Mal haben wir es etwas zahmer gemacht. Wir haben ein kleines Buch gefunden, so ein Mini-Lilliput-Deutsch-Latein-Lexikon. Wir dachten, das hat jetzt gerade so die richtige Größe, dass wir das einem von den Hirten oder dem Josef, der so die Hände ausgestreckt hat, so in die Hand geben können. War etwas zu groß. Wir haben dann einen kleinen Buchständer gebaut aus irgendeinem der Teile, die für die Krippe da waren. Haben das hinten in die Krippe gestellt, aufgeschlagen bei K, Krippe, Präsepium. Ne? Weiß man nicht so genau, man muss da schon genau hinschauen. Aber wir haben uns gefreut, dass wir das gemacht haben. Das ist die kleine Krippentradition. Vor ein paar Jahren habe ich auch ein kleines andalusisches Kackmännchen noch besorgt, weil das ist auch eine andalusische Tradition, tatsächlich eine echte, dass in andalusischen Weihnachtskrippen in Spanien gibt es immer irgendwo einen kleinen Hirten, der am Rand sitzt und kackt mit runtergelassener Hose. Und den habe ich besorgt und der sitzt da jetzt auch. Der ist ein bisschen zu klein für die anderen Figuren. Der ist also eher ein Hobbit oder ein Zwerg wieder. Aber der sitzt da und da freue ich mich dann drüber. Ja, was gibt's noch über Weihnachten? Der Bundeskanzler wichtelt. Wenn ich schon bei den Zeitungsmeldungen bin, das Wichtigste, was man über den Bundeskanzler zurzeit sagen muss, ist, er wichtelt. Hat ja auch keine Zeit. In der Familie Merz bewichteln sich die Erwachsenen untereinander. Das haben wir auch mal eine Zeit lang gemacht, in der Hoffnung, dass wir dadurch die Weihnachtsgeschenke-Flut eindämmen können. Das hat nicht funktioniert. Es wurde einfach nur zusätzlich gewichtelt. Das Prinzip Wichteln statt Schenken, dass man nicht jedem was schenken muss, sondern nur einem, hat bei uns einfach nicht geklappt. Aber was soll's. bei Merzens wird gewichtelt. Ich weiß nicht, ob man das will. Friedrich Merz bewichtelt zu werden, das ist dann wahrscheinlich, wenn der meinen loszieht, was würde der mir schenken? Wahrscheinlich irgendwas total Falsches, Verkehrtes, Furchtbares, von dem er glaubt, das ist jetzt genau das Richtige. Wenn der Papa das sagt, muss das stimmen. Nee, ich möchte nicht. Ich möchte mir, also wenn ich mir Friedrich Merz als Weihnachtswichtel vorstelle, dann möchte ich ihn mir auch als Wichtel vorstellen, so richtig in Wichtelmontur. Der ist ein bisschen zu groß für einen Wichtel, aber ja, aber ich möchte ihn mir mit spitzen Ohren, eher so als Elf, ich möchte ihn mir als Weihnachtself vorstellen, mit der Mütze und den spitzen Ohren und diesem Hundeblick. Der hat in letzter Zeit immer einen Hundeblick, wenn der in die Öffentlichkeit geht, diesen schlagt mich nicht Blick, ich bin doch eigentlich nicht so. So werde ich den sehen. Als Wichtel. Ja. Das Stockholm-Syndrom. Erstaunlich. Ich war heute früh in der Paketstation, weil ich was zurückschicken musste. Es hat dann nicht funktioniert. Dann bin ich doch in den DHL-Laden gegangen. Keine Schlange, nichts und niemand. Das ist der 23. Was ist denn los? Es war 10 Uhr vormittags. Ja, die schlafen hier alle noch. Was? Das kann ja nicht sein. In Köln werden da Schlangen bis um den halben Block rum an jeder DHL-Station. Und hier ist nichts los. Auch die Weihnachtsdeko hält sich hier irgendwie so in Grenzen. Ich sehe überhaupt keine an Häuserwänden hochkletternden Nikoläuse mehr. Wo sind die alle hin verschwunden? Nun ja, vielleicht haben ja auch andere das Stockholm-Syndrom verstanden und bekämpft. Und es scheint insgesamt weniger geworden zu sein, diese ganze Vorweihnachtlichkeit. Ist ja auch ganz ehrlich, ich rede schon wieder eine Stunde und langsam wird es kalt, aber ich habe Thermosocken an. Es ist ja auch, irgendwann ist auch einfach mal gut. Ich sehe, wenn ich dann im Fernsehen, und das läuft ja halt auch bei uns dann immer wieder, dann so Sendungen sehen, das kommt jetzt gerade, das ist das, was ich gerade dann wiederum nicht abstellen kann. Ich kann dann aus dem Wohnzimmer flüchten, habe ich auch keine Lust. Und dann kriegt man so Beiträge über Leute, über die halt, ja, dies und jenes jetzt gerade zu Weihnachten machen. Ach, wir sind auf dem Weihnachtsmarkt wir sind schon seit 30 Jahren jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt und dann wird schon diesen jeden Krempel verkaufen wir oder Glühwein oder jetzt eine Weihnachtsapotheke und all was die Leute so zu Weihnachten machen, alles das und dann kriegt man halt erzählt, wie schön das ist und wie sehr sich die drüber freuen und wie sehr die das lieben und die machen das jetzt schon seit 30 Jahren jedes Jahr und schon immer Monate vorher, das ganze Jahr wird darauf hingearbeitet. Das hält doch kein Schwein aus. Wie sehr musst du Weihnachten lieben, dass du 30 Jahre lang jedes Jahr schon von ein halbes, dreiviertel, ganzes Jahr vorher auf Weihnachten hinarbeitest und dann immer noch glücklich, strahlend in die Kamera verkünden kannst, ach, ist das schön, Weihnachten, das lieben wir voll. Das ist Humbug, das ist der Betrug, das ist das Stockholm-Syndrom, das ist Humbug, das ist Beschiss, das ist nicht echt, das ist gelogen, das ist das aufgesetzte falsche Gefühl, das ich meine. Und ja, ich bin auch Teil dieser Weihnachtsmaschinerie gewesen, dadurch, dass ich das jahrelang machen musste, dass ich über 20 Jahre lang immer wieder Weihnachtsfilme machen musste, auch wenn ich damit nicht auf dem Weihnachtsmarkt war. Aber egal, ob es Weihnachtsdeko oder Weihnachtsessen oder Weihnachtslieder oder Weihnachtsfilme für Fernsehen sind, die müssen ja auch produziert werden. Es ist alles Teil einer ganz großen Weihnachtsmaschinerie. Und Teil dessen, dass wir uns an Weihnachten vorspielen können. Wir finden Weihnachten schön, weil wir haben jetzt schon so viel Geld ausgegeben, da müssen wir das schön finden. Stell dir mal vor, du weißt, du hast hunderte von Euro ausgegeben für Weihnachtsgeschenke und du findest Weihnachten richtig scheiße. Das ist doch nicht schön. Also spielt man sich vor, dass man Weihnachten schön findet. Und was hilft? Ja, wenn im Fernsehen, im Radio, überall man von Weihnachtskitsch zugeballert wird und alle einem sagen, wie schön das ist und ach, Weihnachten ist so nett und es ist so besinnlich und es ist so romantisch und es ist so nostalgisch und dieses und jenes und da nochmal eine schöne Beleuchtung und da nochmal ein nettes Lied und dann die Plätzchen und all das. Das ist Humbug, das ist Stockholm-Syndrom, das ist genau das, was ich so verabscheuenswert finde, das ist, was ich verachte, wirklich, wirklich verachte. Und das ist das, was ich aber, und ich war Teil dessen und ich war Teil dieses ganzen Apparats. Und das hat mich so fertig gemacht, das reißt mich so runter. Und das will ich einfach nicht mehr. Und ich bin ja gern mit meiner Familie zusammen und ich mag das auch. Und so gesehen, wenn dann Heiligabend wirklich erst an Heiligabend anfangen würde, dann wäre das auch kein Problem für mich. Dann würde ich das mitmachen. Mein Gott, wir suchen Ostereier. Auch ein kirchliches Fest, mit dem ich nichts anfangen kann. Und es macht mir Spaß. Und ich habe auch an anderen Veranstaltungen meinen Spaß gehabt. Das ist wurscht, ob das jetzt was Kirchliches ist oder was Religiöses oder was Karneval ist oder ob es irgendein Festival ist oder was weiß ich was. Ich bin nicht so, dass ich das alles, mich bei allem absondere und menschenfeindlich bin und mich nirgendwo mehr unter die Leute mische. Im Moment ja, mehr als früher. Das ist halt auch krankheitsbedingt und Pandemienachwirkungen und was nicht alles. Aber wenn Weihnachten geht nicht mehr. Weihnachten ist jetzt einfach das und ich bin da nicht alleine. Ich höre das auch immer wieder bei ganz vielen Leuten, die sagen, sie schaffen es nicht mehr. Sie haben das sonst immer noch irgendwie geschafft, an Weihnachten noch irgendwas zu machen, was Weihnachten schön macht. Weihnachten lustige, originelle Geschenke oder irgendwas kochen oder irgendwas essen oder Lieder oder Familientreffen oder man macht irgendwas, geht zusammen irgendwo hin oder Gottesdienste oder so. Und ganz viele Leute sind an dem Punkt, wo sie sagen, es klappt nicht mehr, ich mag nicht mehr und es funktioniert nicht mehr. Das, was früher noch funktioniert hat, was uns Weihnachten noch irgendwie gerettet hat und schön gemacht hat, funktioniert dieses Jahr einfach nicht mehr. Oder auch schon letztes Jahr oder die letzten Jahre. Es ist irgendwann, ist man übersättigt und überreizt und überfüllt und merkt, die ganzen Schönredemechanismen, die klappen nicht mehr. Und das, sich dann da zu quälen und trotzdem weiterzumachen, das ist unglaublich schwer für mich. Und ich, es ist trotzdem schön, dass ich bei meiner Familie bin, weil ich weiß, es wird eine schöne Zeit werden, so oder so. Man muss nur halt schauen, dass man die üblichen Probleme ein bisschen in den Griff bekommt, Stress und Vorbereitung und solche Sachen. Aber das haben wir auch irgendwie immer wieder hingekriegt. Naja, nun ist es halt so. Jetzt gehe ich mal langsam nach Hause, weil, oh, es ist schon, geht auf 12 zu. Ich muss mich bewegen und ich habe ein Hüngerchen. Ja, morgen ist also Weihnachten. Ich wünsche euch ein frohes Stockholm-Syndrom. Bleibt noch kurz dran, wenn ich jetzt hier fertig bin, denn der liebe Gregor hat mir einen Hymnentext gedichtet und den werde ich dann später noch, werde ich ihn noch singen. Ich werde ihn noch singen, wie versprochen. Das kann ich jetzt nur hier nicht, weil ich den Text zum, also ich hätte ihn jetzt hier, aber ich möchte dann die Ukulele dazu einsetzen. Das nehme ich dann extra auf. Denn ich möchte auch euch, liebe Höris, nochmal bitten, schickt mir Hymnentexte. Die Nabelshow muss ihre eigene Hymne bekommen. Der liebe Gregor hat mir wirklich, das sind mindestens 2 Strophen mit Refrain. Es ist KI-unterstützt, hat er gesagt. Aber es ist nicht von der KI geschrieben, sondern er hat sich er hat die KI so eingesetzt, wie man sie einsetzen sollte, als Werkzeug, um sich bei den ein oder anderen Stellen, wo er keinen Reim gefunden hat, einen Reim vorschlagen zu lassen. Gut, meine Einstellung zu KI grundsätzlich ändert sich dadurch jetzt nicht wirklich plötzlich zum Positiven. Aber ich finde, das ist dann vollkommen legitim. Damit kann ich gut leben, vor allem, weil das man ja auch gesagt hat. Und vor allem, weil er sich wirklich Mühe gegeben hat und sich wirklich Arbeit gemacht hat. Das ist ein langer Text. Da finde ich das vollkommen okay. Ich muss das ja dann. Ich sing's trotzdem selber und lasse es nicht von der KI vorsingen. Wenn ihr mir Hymnentexte schickt, verzichtet da bitte darauf, die komplett von der KI vorschreiben zu lassen. Das brauche ich dann auch nicht. Aber so, also vielen lieben Dank an Gregor, ganz großartig. Es ist wirklich toll. Ich habe mich total gefreut, dass ich das gelesen habe. Und ich werde das heute, werde mir noch meine Ukulele rausholen. Ich habe ja hier meine Werneck-Ukulele. Das ist diese ganz billige mit dem, die grüne mit dem Mesh-Aufkleber, die immer so ein bisschen verstimmt ist. Vielleicht passt das ja ganz gut. Ich muss die stimmen, weil wir ja gesagt haben, noch Musik machen wollen. Und dann werde ich versuchen, die Hymne zu singen. Mal schauen, ob ich die auf meine Melodie überhaupt hinbekomme. Also, wie gesagt, vielen lieben Dank an Gregor. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören. Und falls ihr auch weiter falls ihr mehr Hymnen dichten wollt, macht das. Ihr wisst, ich denke, ihr könnt das entweder in die Kommentare schreiben. Das findet ihr unter podigy.io, Nabelshow, irgendwas. Oder, ja, schickt mir ein, keine Ahnung, Das ist eigentlich, ja, es ist gar nicht so leicht. Da könnte man ja, es gibt keine Kontaktformular dabei. Also E-Mails gehen gar nicht so ohne weiteres. Wenn es Kurzhymnen sind, könnt ihr die versuchen auf Dings, auf über, ja, Direktnachrichten gehen über Blue Sky zum Beispiel. Da ist die Nabelshow vertreten und da könnt ihr Direktnachrichten vielleicht schicken. Hoffe ich mal. Ich weiß es gar nicht, ob das geht. Es können ja, wie gesagt, auch kurze Hymnen sein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. In der Kommentarfunktion geht es auf jeden Fall auch länger. Da kann man die dann direkt auch, dann werden die auch alle lesen können. Das ist ein bisschen Überwindung. Aber ich singe sie ja auch vor. So, in dem Sinne, es wird kalt und ich mache mich jetzt auf die Socken und ihr hört gleich noch was von mir. Macht's gut und frohes Stockholm-Syndrom.
Zwischen Popkultur und Alltag so roh. Hier im Podcast, ja, das ist die Nabelshow. Die Nabelshow. Dieser Reise durchs Kopfuniversum in jedem neuen Nabel-Podcast-Hit. Es ist die Hymne, die dieser Podcast verdient hat. Oh, Hilfe! Und mit diesem Verlust meiner Stimme darf ich morgen keine Weihnachtslieder singen zu können. Verabschiede ich mich von euch und vielen Dank an Gregor, der euch diesen wundervollen Genuss beschert hat.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.